Hier ist das Politopia Magazin auf der 91,8 MHz in Frankfurt am Main und Umgebung auf Radio X. Ich bin Redakteur im Studio, mein Name ist Thorsten Sinning und ich begrüße euch aufs Herzlichste. Heute habe ich in das Politopia Magazin einen sehr kompetenten Gast zum Thema Rente eingeladen. Einen der Architekten der Agenda 2010, die Anfang der 2000er Jahre den Arbeitsmarkt und die Rentenversicherung fit für die Zukunft, also für heute, machen sollte. Die Zusammenlegung der Sozialhilfe und der Leistungen der Arbeitslosenversicherung war ein administrativer Kraftakt. Florian Gerster war damals einer der Architekten des Drei-Säulen-Rentensystems und der Veränderung der sozialen Grundsicherung. Weitere bekannte Namen aus diesem Triumvirat waren Peter Harz und Walter Riester. Florian Gerster war zwischen 1991 bis 2001 Minister des Landes Rheinland-Pfalz sowie zwischen 2002 und 2004 Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit. Er war von 1966 bis 2019 Mitglied der SPD und wechselte 2020 in die FDP. Er lebt und arbeitet in Frankfurt am Main. Aber jetzt zurück zu unserem eigentlichen Thema, die Rente. Altersversorgungssysteme in den Industrie- oder OECD-Staaten sind vielfältig und umfassen oft eine Reihe unterschiedlicher Programme. Die hier verwendete Taxonomie der Renten besteht aus zwei obligatorischen Säulen. Die erste erzeugt ein Alterseinkommen als Anwartschaft aus einer staatlichen Versicherung. Die zweite umfasst eine auf den Arbeitgeber bezogene Komponente. Die freiwillige Vorsorge, ob privat oder durch den Arbeitgeber, bildet eine dritte Säule. Punktesysteme gibt es in 5 OECD-Ländern. In Frankreich ein betriebliches Rentensystem, das von den Sozialpartnern unter staatlicher Aufsicht verwaltet wird, sowie das estnische, das deutsche, litauische und das slowakische staatliche Rentensystem. Die Arbeitnehmer erwerben Rentenpunkte auf der Grundlage ihres Einkommens. Bei Renteneintritt wird die Summe der Rentenpunkte mit einem Rentenpunktwert multipliziert, um sie in eine reguläre Rentenzahlung umzuwandeln. Wie das in Deutschland funktioniert, dazu gleich mehr. Darüber hinaus gibt es die betriebliche Altersversorgung, die in Deutschland eine freiwillige Versicherung ist, die die Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern anbieten. In der Chemie- und Metallindustrie gibt es dazu tarifvertragliche Regelungen, in anderen Branchen nicht flächendeckend. Die Regelungen der betrieblichen Altersversorgung ist in allen Branchen den Tarifparteien überlassen worden. Dies führt in Deutschland zu einem Flickenteppich, bei dem häufig kleinere mittelständische Unternehmen und Unternehmen mit vielen Beschäftigten im Niedriglohnsektor keine betriebliche Altersversorgung eingerichtet haben. Anders als zum Beispiel in den Niederlanden, wo eine betriebliche Altersversorgung für jedes Unternehmen gesetzlich vorgeschrieben ist. Das deutsche System kennt geförderte private Altersvorsorge, die sogenannte Riester-Rente oder Wohnriester, als dritte Säule. Die Riester-Rente wurde als Teil der Agenda 2010 unter der Regierung Schröder Anfang der 2000er Jahre eingeführt. Sie ist jedoch nicht weiter geregelt im Sinne einer verpflichtenden Vorsorge, für die die Rentenversicherten sparen müssen. In der Einzahlphase in gewissem Umfang steuerlich gefördert, ist aber freiwillig und muss bei der Auszahlungsphase besteuert werden. Die Funktionsweise dieses deutschen Punktesystems. Für jedes Arbeitsjahr erhält eine Person Punkte auf der Grundlage ihres individuellen Bruttojahresverdienstes. Einen Punkt erhält eine Person, deren Verdienst dem Durchschnittsverdienst in Deutschland in demselben Jahr entspricht. Je höher der individuelle Verdienst bis zu einer Obergrenze der Beitragsbemessungsgrenze ist, desto mehr Punkte werden nach dem Äquivalenzprinzip vergeben. Der Rentenpunktwert wird jedes Jahr am 1. Juli nach einer Formel festgelegt. Demografische und wirtschaftliche Veränderungen werden durch drei Teile berücksichtigt. Einen Faktor für das Wachstum des durchschnittlichen Bruttoverdienstes, einen Faktor für das Wachstum des Beitragssatzes und einen Nachhaltigkeitsfaktor, wobei bei dem das Verhältnis von Rentnern zu Beitragszahlern in den letzten und vorletzten Jahren ins Verhältnis gesetzt wird. Darüber hinaus muss eine Erhöhung oder auch Senkung des Beitragssatzes gesetzlich festgelegt werden, sobald der von der staatlichen Rentenversicherung verwaltete Kontostand über oder unter eine bestimmte Grenze fällt. Die Beitragssatzkomponente der Formel bedeutet, dass das Leistungsniveau sinkt, wenn der Beitragssatz steigt und umgekehrt. Dies führt zu einer Situation, in der die derzeitigen Beitragszahler und Rentner gemeinsam eine Verschlechterung ihrer Leistungen erleben oder von den aktuellen finanziellen Entwicklungen profitieren, die beispielsweise durch die Verschlechterung oder Verbesserung des Arbeitsmarktes verursacht werden. Seit der Einführung der steuerlichen Förderung der freiwilligen privaten Altersvorsorge, Riester-Rente im Jahr 2001, beinhaltet der Beitragssatzfaktor den maximal geförderten Beitragssatz, der derzeit bei 4% liegt. Recht jung in der Rentenformel ist der Nachhaltigkeitsfaktor. Der Nachhaltigkeitsfaktor wurde 2004 eingeführt, um die finanzielle Tragfähigkeit zu gewährleisten. Er wird durch die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Rentnern und Beitragszahlern bestimmt. Ein Anstieg des Verhältnisses von Rentnern zu Beitragszahlern bedeutet, dass der Punktwert nicht vollständig an die Einkommensentwicklung gekoppelt ist. Ein Anstieg der relativen Zahl von Rentnern um 1% führt zu einer Verringerung der Anpassung dieses Punktewerts um 0,25%. Der Faktor 0,25 wurde festgelegt, um das Ziel zu erreichen, dass der Beitragssatz bis 2030 unter 22% bleibt und die Ersatzquote für einen Durchschnittsverdiener mit 45 Jahren Berufstätigkeit in einem Korridor über 43% bleibt. Insgesamt soll der Nachhaltigkeitsfaktor die demografischen und arbeitsmarktbezogenen Entwicklungen erfassen, die sich auf die finanzielle Tragfähigkeit des Gesamtsystems auswirken. Aber die schnelle Alterung der Bevölkerung wird auch die finanzielle Tragfähigkeit des öffentlichen Rentensystems gefährden. Nach der derzeitigen Gesetzeslage würden die öffentlichen Rentenausgaben von heute etwa 10% des Bruttoinlandsproduktes auf 12,5% im Jahr 2060 steigen, basierend auf den EU-Prognosen, obwohl das durchschnittliche Rentenniveau gerade durch den Nachhaltigkeitsfaktor um 10% sinkt. Die Untergrenze für die Rentenpunktwerte. Ein Ende 2018 verabschiedetes Gesetz führt eine Untergrenze für den Rentenpunktwert ein, sodass die Nettoersatzrate eines Durchschnittsverdieners mit einer 45-jährigen Berufstätigkeit bis 2025 bei mindestens 48% liegt. Dieses Gesetz sieht auch eine Obergrenze von 20% für den Beitragssatz bis 2025 vor. Eine Mindestrente gibt es in Deutschland nicht. Menschen unterhalb eines vergleichbaren Hartz-IV-Satzes können soziale Grundsicherung erhalten. Die Rentenanpassungsformel. Die Rentenformel ist keine mathematische Formel, sondern in den letzten Jahren wurden auch an der Formel Gesetzesänderungen eingeführt und die Formel wurde gedeckelt, sodass die Ausgaben in der Rentenversicherung verringert wurden oder die Ausschüttung an die Rentnerinnen und Rentner verringert wurde, die sogenannte Nullrunde. Ab 2026, wenn sich der Bevölkerungsalterungsindex am stärksten auswirken wird, da das demografische Verhältnis zwischen Alter und Erwerbstätigen zwischen 2025 und 2035 stark ansteigen dürfte, wird die Rentenanpassungsformel wieder in Kraft treten, wenn keine Erneuerung der Untergrenze des Ersatzsatzes und des Beitragsobersatzes beschlossen wird. Ein Absinken des realen Wertes des Rentenpunktes ist zulässig und auch gewollt, wenn sich zum Beispiel durch den demografischen Wandel das Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentnern verschlechtert. Die schnelle Alterung der Bevölkerung wird auch die finanzielle Tragfähigkeit des öffentlichen Rentensystems gefährden. Nach derzeitiger Gesetzeslage würden die öffentlichen Rentenausgaben von heute etwa 10% des Bruttoinlandsproduktes auf 12,5% im Jahr 2060 steigen, basierend auf EU-Prognosen, obwohl das durchschnittliche Rentenniveau durch den Nachhaltigkeitsfaktor um etwa 10% sinkt. Nominale Senkungen des Rentenpunktwertes sind durch eine Sperrklausel ausgeschlossen. Diese Klausel wurde in den Jahren 2005, 2006 und 2010 angewandt, als die Anpassung auf einen Wert von weniger als 1 berechnet wurde. Eine nicht umgesetzte negative Indexierung musste in den Folgejahren durch eine niedrigere Indexierung in der Formel als vorgesehen ausgeglichen werden, was bis 2013 geschah. Dieser Aufholfaktor wurde jedoch 2019 bis 2025 ausgesetzt, um die Ersatzquote von 48% während des gesamten Zeitraums zu gewährleisten. Wie sieht das Punktesystem in der Praxis aus? Nach einer vollständigen Karriere als Vollzeitarbeitnehmer erhalten Rentner in Deutschland vergleichsweise niedrige Renten. Die Bevölkerungsalterung, die durch den Nachhaltigkeitsfaktor automatisch zu niedrigeren Renten führt, wird die Lage noch verschärfen. Ein Gesetz aus dem Jahr 2018 legt sowohl eine Obergrenze für den Punktwert fest, sodass eine vollständige Karriere zum Durchschnittslohn als eine Ersatzrate nach Sozialversicherungsbeiträgen und Vorsteuern von mindestens 48% ergibt, als auch eine Obergrenze von 20% für den Beitragssatz bis 2025. Zusätzliche Steuergelder sollen das Rentenbudget ausgleichen. Die stärksten Auswirkungen der Alterung werden sich jedoch erst nach 2025 einstellen. Eine Rentenkommission arbeitet derzeit an Reformoptionen für die Zeit nach 2025. Das gesetzliche Rentenalter in Deutschland steigt bis 2031 stetig auf 67 Jahre an. 6 OECD-Länder gingen einen Schritt weiter und haben das Rentenalter an die Lebenserwartung geknüpft, um den politischen Druck wiederholter Anpassungen des Rentenalters an die steigende Lebenserwartung herauszunehmen. Deutschland ist eines der wenigen OECD-Länder, das keine obligatorische Rentenversicherung für alle Selbstständigen hat. Einige Gruppen von Selbstständigen sind in berufsständischen Kassen versichert. Allerdings ist die Alterssicherung für Selbstständige insgesamt lückenhaft. Auch für die wachsende Anzahl an Arbeitnehmern, die neue Formen der Arbeit ausüben, zum Beispiel über digitale Plattformen, sind aufgrund mangelnder Absicherung und niedriger Beiträge die Rentenaussichten insgesamt düster. Bei Solo-Selbstständigen ist die Rentenabdeckung seit Mitte der 2000er Jahre in allen Altersgruppen sogar gesunken. Da neue Formen der Arbeit im Zuge der Digitalisierung immer häufiger werden, dürften viele, zum Beispiel diejenigen, die halt auf digitalen Plattformen arbeiten, düstere Rentenaussichten entgegensehen. In Zukunft können mehr Menschen von Altersarmut bedroht sein, insbesondere diejenigen mit unterbrochenen Erwerbsbiografien oder atypischen Arbeitsverhältnissen wie Alleinerziehende, Selbstständige oder halt digitale Plattformarbeiter. Besonders hoch ist das Risiko für Altersarmut für Frauen in Deutschland. Die derzeit unter der größten Geschlechterrentenlücke unter allen OECD-Ländern leiden, immerhin 46% weniger als ein vergleichbarer männlicher Arbeitnehmer. Ein überdurchschnittliches geschlechterspezifisches Lohngefälle und der hohe Anteil an Teilzeitbeschäftigung führen dazu, dass künftige Rentenansprüche von Frauen voraussichtlich weiterhin hinter denen von Männern zurückbleiben werden. Eine weitgehende einheitliche Rentenabsicherung für Arbeitnehmer, Beamte und Selbstständige, die in vielen OECD-Ländern besteht, würde dazu beitragen, die Rentenabdeckung für gefährdete Gruppen zu erhöhen und Ungleichheiten in der sozialen Sicherung zu beseitigen. Wie sich das Rentensystem in der Praxis verändert hat und ob es noch im Sinne des Erfinders ist, dazu jetzt das Interview mit Florian Gerster.
Guten Tag, Herr Sinning.
Gehen wir doch mal aus von dem Status quo. Wir hatten ja bisher ein Drei-Säulen-Modell. Dazu können Sie vielleicht ein bisschen ausführen. Wie ist das im Augenblick geregelt mit der Rente im Normalfall, was den Arbeitnehmer betrifft, der in einem mittelständischen Betrieb zum Beispiel arbeitet?
Also die Hauptsäule der Alterssicherung ist natürlich nach wie vor die gesetzliche Rente, die von Arbeitgebern und Arbeitnehmern finanziert wird, jeweils zur Hälfte, und die für einen Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin, die ein mittleres Einkommen hat oder auch ein höheres Einkommen, einen guten Schutz im Alter bietet. Mhm. Das hat dann zum Teil auch die Politik immer wieder nachgesteuert. Die Große Koalition vor der letzten Bundestagswahl hat zum Beispiel Haltelinien festgelegt. Also das Niveau darf nicht unter 48% eines Arbeitnehmers sinken. Was das konkret bedeutet, ist ein bisschen kompliziert, aber auf jeden Fall also eine Niveausicherung. Und auf der anderen Seite, der Beitrag darf nicht über einen bestimmten Prozentsatz steigen. Das soll dann die Rente für die nächsten Jahre stabilisieren. Daneben gibt es die betriebliche Altersvorsorge, die es eigentlich auch schon ziemlich lange gibt, die aber 2001 damals in der Rentenreformkommission zu Zeiten des Bundesarbeitsministers Riester als zweite Säule der Alterssicherung stärker gesetzlich verankert wurde. Und es gibt die dritte Säule der privaten Altersvorsorge, die auch seitdem stärker gefördert wird. Die sogenannte Riester-Rente zum Beispiel, die mit bestimmten Zulagen gerade auch für Kleinverdiener durchaus interessant ist. Also drei Säulen der Alterssicherung, wobei es leider so ist, dass bei kleinen Unternehmen, Sie sprachen von Mittelstand, also bei echten Kleinbetrieben oder auch bei prekär Beschäftigten, sage ich mal, also mit knapp über dem Mindestlohn liegenden Vergütungen, denken wir mal an Zusteller in verschiedenen Branchen, dass dort in der Regel eine betriebliche Altersvorsorge nicht angeboten wird. Also wo sie besonders sinnvoll wäre, gibt es sie noch nicht, obwohl sie gesetzlich gerade in den letzten Jahren auch für diesen Personenkreis interessanter gemacht worden ist.
Das heißt, es betrifft weniger die Leute, die in großen Konzernen arbeiten, weniger die in großen Mittelstand arbeiten, zum Beispiel Staubsaugerhersteller, da gibt es ja sehr große Familienbetriebe auch im Zuliefererbereich von Automobilherstellern. Kleinere Handwerksbetriebe können sich das nicht oder leisten sich das nicht. Das war anders vorgesehen, aber die Realität sieht ja heute doch anders aus. Und die Rentenversicherung ist ja gedeckelt, auch auf den Betrag der einen gewissen Betrag, also die wird nicht in unendlicher Höhe ausgezahlt, sondern nur nach der Beitragsbemessungsgrenze und ist natürlich jetzt auch nicht besonders hoch. Also sie spricht vielleicht der Hälfte von dem, was die Beitragsbemessungsgrenze dann als Höchstgrenze dann auch im Alter anzeigt. Das heißt, da bleibt ja weniger, also wesentlich weniger Geld für diejenigen, die nicht vorgesorgt haben, übrig. Vorsorgen in Deutschland habe ich nicht wahrgenommen als ein Thema, was sich besonders ausgeprägt hat. Wie kann man dem begegnen?
Also zurzeit ist Armut im Alter eine Ausnahme. Das muss deutlich gesagt werden. Wir haben ja eine Grundsicherung im Alter. Ich meine nicht die Grundrente, sondern ich meine die Grundsicherung, die vor einigen Jahren auch noch einmal verbessert wurde. Das ist gewissermaßen das, was früher mal die Sozialhilfe für alte Menschen waren, die eine zu geringe Rente hatten. Und diese Grundsicherung im Alter wird notwendig eigentlich nur in einer verschwindend geringen einstelligen Prozentzahl von alten Menschen. Mhm. Also Armut im Alter ist eher eine Ausnahme. Armut kommt in Deutschland, je nachdem, wie man sie definiert, eher bei Langzeitarbeitslosen vor, die also lange aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind und nicht wieder ohne Probleme reinkommen, Sie kommt bei Migranten vor, die im mittleren Alter erst nach Deutschland gekommen sind zum Beispiel und Schwierigkeiten haben, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren und, und. Aber der klassische Sozialrentner, der ein Leben lang mit einem mittleren Einkommen Beiträge gezahlt hat oder für ihn der Arbeitgeber Beiträge gezahlt hat, kommt im Alter durchaus auf eine Altersrente, die vor Armut schützt. Das Problem ist eben, was machen wir mit den Menschen, die nur zeitweise im Arbeitsleben waren? Was machen wir mit den vielen teilzeitbeschäftigten Frauen, die eben nicht in dem Maße ihren eigenen Schutz aufbauen konnten durch eigene Beiträge? Wenn sie Kinder bekommen haben, dann bekommen sie Zuschläge. Insofern verbessert sich auch für alleinerziehende Frauen, die sich vielleicht im Alter scheiden lassen und dann nicht Teil einer Haushaltsgemeinschaft sind, sondern für sich selbst sorgen müssen. Auch da gibt es durchaus noch sozialpolitische Zuschläge, wie zum Beispiel für Kinder. Aber dort, wo Erwerbsbiografien nicht sozusagen durchgängig sind und ganz knapp über der Mindestlohngrenze sich abgespielt haben im Arbeitsleben, dort haben wir tatsächlich auf mittlere Sicht Probleme.
Sie schützt vor Alter die Altersrente, sorry, sie schützt vor Armut, aber das heißt jemand, der nicht bis zu seinem 50., 60. Lebensjahr ein gewisses Vermögen angehäuft hat oder vorgesorgt hat, hinterlegt hat, für den ist das also ein Lebensabschnitt, in dem dann doch die Bedürfnisse runtergefahren werden müssen, weil einfach weniger Geld eklatant in der Kasse dann herrscht. Das muss man ganz, glaube ich, mal ganz deutlich sagen. Das ist bei vielen, glaube ich, gar nicht so im Bewusstsein. Das heißt also, Vermögensaufbau muss jemand oder müssen alle selber auch heranziehen und heranfördern. Gefördert vom Staat wird also nur dieser Riester-Anteil und das, was man als betriebliche Altersversorgung vielleicht noch zusätzlich, wenn ich den Arbeitgeber bekommt. Jetzt haben wir auch das Problem, dass ja die Gesellschaft altert. Also ist ein Großteil oder ein Teil der Rente wird ja auch durch Steuergelder finanziert. Der Bundeshaushalt, der größte Posten im Bundeshaushalt ist der für Arbeit und Soziales und ein Großteil davon ist auch für die Rente. Das heißt also, die frühere Formel, dass man eine umlagenfinanzierte Rente hat, funktioniert heutzutage nicht so richtig mehr. Es läuft da nicht ganz rund.
Richtig. Der Bundeszuschuss in die Rentenversicherung hat inzwischen dreistellige Milliardendimensionen, also deutlich über 100 Milliarden Euro im Jahr. Damit werden die sogenannten versicherungsfremden Leistungen voll abgedeckt. Also was für Mütter getan wird, wenn sie Kinder bekommen haben und deswegen aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind, was auch verstärkt für die Grundrente aufgebracht wird, das wird tatsächlich durch den Bundeszuschuss abgedeckt. Und insofern ist der normale Steuerzahler schon mit von der Partie für die Alterssicherung und nicht nur der Beitragszahler. Im Grunde genommen ist die Ist-Betrachtung, wie es hier und heute ist, das eine und die Zukunftsbetrachtung das andere. Und meine Sorge ist und die Sorge vieler, die sozialpolitisch und finanzpolitisch sozusagen integriert das Thema anschauen, ist, dass wir in den nächsten Jahren zunehmend Probleme bekommen, weil die Menschen älter werden, erfreulicherweise, und länger Rente beziehen. Also wer heute verrentet wird, kann ja je nachdem, ob Mann oder Frau und wie gesund er oder sie ist, mit 20 und mehr Jahren unter Umständen Rentenbezug rechnen. Und das heißt, je mehr sich diese demografischen Rahmenbedingungen verändern, desto schwieriger wird die Finanzierung und im Übrigen desto größer wird der Fachkräftebedarf. Denn in der Wirtschaft haben wir ja inzwischen ganz erhebliche Probleme, in der Industrie, aber auch in Dienstleistungsunternehmen. die Stellen zu besetzen. Das hat sich völlig gewandelt in den letzten Jahren. Auch die geringe Arbeitslosigkeit macht das deutlich. Wir haben inzwischen einen Anbietermarkt, also die jungen ausgebildeten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können sich eher ihre Stelle aussuchen, als umgekehrt Betriebe sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aussuchen können. Und deswegen müssen wir auf mittlere Sicht sehr genau überprüfen, welche Reformen der letzten Jahre waren richtig und welche Reformen werden sehr bald notwendig werden. Und da will ich nur zwei Beispiele nennen. Die Rente mit 63 nach 45 Beitragsjahren können wir uns im Grunde genommen auf mittlere Sicht nicht mehr leisten. Das ist meine feste Überzeugung. Meine feste Überzeugung ist auch, wir müssen Anreize setzen, dass Menschen, die noch arbeiten können und wollen, mit 65, 66, 67, vielleicht auch 68 Jahren tatsächlich noch arbeiten, vielleicht teilzeitmäßig und sich einbringen, weil es für sie Lebenssinn gibt, aber dann eben auch mehr hängen bleibt, als das zurzeit möglich ist. Also wir müssen im Grunde genommen die Erwerbsphase verlängern, damit wir auch die längere Lebenszeit insgesamt abbilden können.
Es gibt ja auch sehr viel Zuwanderung und für unsere Rentenversicherung ist das ja auch sicherlich ein positiver Aspekt, die Rentenversicherung in dem Rahmen, wie wir sie kennen, umlagenfinanziert. Dort gibt es aber auch, also in Frankfurt sind 2/3 der Menschen mit Migrationshintergrund in erster, zweiter, dritter Generation. Viele sind auch Leute, die hier arbeiten, die nicht in Deutschland originär ihr Erwerbsleben gestartet haben, vielleicht in der Mitte des Erwerbslebens hineinkommen und damit vielleicht Bezüge aus dem Ausland haben, aber auch dann auf die deutsche Rentenversicherung angewiesen sind in ihren Altersbezügen, insofern sie denn hier bleiben wollen oder von den Bezügen leben wollen. Das ist natürlich nicht so einfach, wenn Leute aus nicht-europäischen Staaten kommen, die vielleicht eine schlecht konvertible Währung haben oder eine Währung, die abgewertet wird und entsprechend dann halt auch da weniger Bezüge haben, als dass das hier für das hiesige Lebensniveau notwendig ist. Dem hat man, glaube ich, wenig Rechnung getragen, oder?
Also die Migration insgesamt ist für Deutschland mit wenigen Ausnahmen positiv zu werten. Wobei es umso positiver ist, je näher sozusagen die Kultur der Herkunftsländer unserer Kultur und unserer Arbeitswelt entspricht. Also die Zuwanderung zum Beispiel von 100.000 Menschen und mehr aus der Ukraine, die zum Teil hier bleiben werden, zum Teil werden sie auch zurückgehen wollen, wenn der Krieg hoffentlich bald vorüber ist. Aber diese Zuwanderung ist ein ganz anderes Thema als die Zuwanderung zum Beispiel aus Afghanistan. Und die große Zuwanderungswelle 2015 und folgende, als Angela Merkel als Bundeskanzlerin die Willkommenskultur zum Thema gemacht hat, die hat bis heute nur teilweise in den Arbeitsmarkt geführt. Also die damals eingewanderten, zugewanderten Menschen sind keineswegs alle voll integriert im Arbeitsmarkt, während das in der Ukraine, vermute ich, als einem europäischen Staat sehr viel optimistischer eingeschätzt werden kann, was die Kultur, was die Arbeitseinstellung, was die Ausbildung, was die Abschlüsse angeht. Es ist ein europäisches Land und da bin ich relativ optimistisch. Also insofern, Zuwanderung brauchen wir. Es gibt auch die europäische Zuwanderung, also innerhalb der EU seit langem Wanderungsströme aus Griechenland, aus Bulgarien, Rumänien. Und das ist alles im Wesentlichen positiv zu werten. Wir könnten in Deutschland mit unserer Demografie, also mit einem deutlichen Verlust an Arbeitskräften im mittleren Alter, könnten wir die wirtschaftlichen Aussichten überhaupt nicht abbilden, wenn es nicht diese Zuwanderung gäbe.
Genau. Sie sprechen aber aus der Sicht der Rentenversicherung. Ich spreche jetzt eher aus der Sicht derjenigen, die die Biografien haben und die irgendwann die Rente beziehen wollen oder können. Sprich, die vielleicht, ja, sagen wir mal, jemand aus der Ukraine kommt hierher mit 35, da hat er auch schon einige Jahre gearbeitet und würde dann hier vielleicht nochmal 30 Jahre arbeiten, dann würde er ja eine deutsche Rente bekommen. Allerdings würden ja doch einige Jahre auch fehlen, die er dann oder die sie dann in der Ukraine abgeleistet haben. Also ähnlich einem Fall von einer Frau, die drei Kinder erzogen hat und vielleicht teilweise aus dem Beruf ausgestiegen ist, die aber dafür entsprechende Subventionen bekommt, also mehr Rentenpunkte, weil sie Kindererziehungszeiten haben. Diese Menschen kriegen das ja nicht. Die kriegen dann vielleicht ihr Geld in Guinea ausgezahlt. Aber wie viel das wert ist, weiß man dann auch nicht. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo man den Betroffenen sagen muss, deutsche Rente schützt vor Altersarmut, aber ihr müsst ein Vermögen in den Zeiten aufbauen, wo ihr hier seid.
Also Vermögen ist ein Begriff, den, glaube ich, viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als etwas fremd empfinden würden. Ein Vermögen ist im Grunde genommen eine soziale Sicherheit, die auch in Geld ausgedrückt werden muss. Das gilt nur für eine Minderheit. Vermögen in einem Sozialstaat ist eben auch tatsächlich die soziale Sicherung. Deswegen sind zum Beispiel Vermögensvergleiche zwischen Ländern, die ein reines Kapitaldeckungsverfahren haben, wie USA, und Deutschland mit einer sozialen Sicherung im Umlageverfahren schräg, weil eben eigentlich das, was ein Arbeitnehmer an Rente zu erwarten hat, auch kapitalisiert werden muss, gedanklich. Und dann muss verglichen werden, ist der deutsche Arbeitnehmer eben tatsächlich so viel ärmer, als das für einen amerikanischen Arbeitnehmer gilt. Und dann stimmt das eben nicht mehr. Und was Sie ansprechen, wenn ein Migrant im mittleren Alter nach Deutschland kommt, dann hat er natürlich keine Erwerbsbiografie wie jemand, der mit 20 hier angefangen hat, Geld zu verdienen. Das ist völlig richtig. Aber bitte bedenken Sie auch, dass der Lebensstandard in den Herkunftsländern um so viel geringer ist als bei uns, dass der Wohlstandsgewinn in jedem Fall markant ist. Das gilt ja auch für türkische Mitbürger und Mitbürgerinnen der ersten, zweiten und dritten Generation gegenüber vom türkischen Generalkonsulat. Und da beobachte ich fast täglich auf der Straße, wenn die türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürger kommen, um dort Ausweise zu verlängern und Visa in die Türkei zu organisieren. Und ich weiß nicht, was es alles für Fälle gibt. Das sind durchaus wohlhabende Mitbürgerinnen und Mitbürger, die ja Fahrzeuge der gehobenen Mittelklasse fahren. Also mit anderen Worten, Migranten haben allein durch den Wechsel von einem Land, das im Lebensstandard deutlich unter der Bundesrepublik Deutschland lag, das gilt auch für die Ukraine natürlich, nach Deutschland einen Wohlstandsgewinn, wenn sie hier durch entsprechende Ausbildung und Fleiß 10, 20, 30 Jahre tätig sind, dann haben sie gegenüber ihrem Heimatland, also gegenüber dem, was sie dort hätten verdienen können, ein Vielfaches.
Gut, dafür sind die Kosten im Heimatland ja auch geringer, ne? Beziehungsweise.
Also wir reden nicht nur über Frankfurt. Da haben Sie recht.
Genau. Man sieht aber auch Statistiken, dass der Erwerb von Wohneigentum zum Beispiel, was ja eine Sicherung im Alter wäre, wenn man im Alter mietfrei wohnen kann, in Deutschland nicht sehr ausgeprägt ist. Ich habe eine Statistik gesehen, da war 10% der Leute oder unter 10% der Leute haben mehr als 10.000, 15.000 Euro an Vermögen angespart, sagen wir mal liquid. Und in Italien zum Beispiel war die Quote da wesentlich höher oder in anderen europäischen Ländern. Wenn Sie jetzt sagen, man müsste gedanklich die eingezahlten Beiträge in die Rentenversicherung mit hinzuziehen, wird das sicherlich mehr. Aber offensichtlich, wir hatten ja am Anfang gesprochen, es gibt ja drei Säulen, die das eigene Ansparen von Vermögen, also wirklich von Sachen wie eine eigene Wohnung oder ein Grundstück oder ähnliches, was halt auch werthaltig bleibt, ist in Deutschland nicht sehr ausgeprägt. Und wir gehen ja davon aus, dass die Leute das irgendwie mitnehmen in ihre Altersvorsorge, damit sie halt entsprechend ausgestattet sind.
Es stimmt, dass Wohneigentum in Deutschland im statistischen Vergleich, auch im europäischen Vergleich, eher schwächer vertreten ist, unterentwickelt ist. Das ist richtig. Es gibt übrigens auch andere Nachbarstaaten, sehr wohlhabende, die wenig Wohneigentum haben in der Bevölkerung. Die Schweiz zum Beispiel. Interessanterweise die Schweiz, wo ja der Lebensstandard also mindestens so hoch ist wie in Deutschland, wenn nicht höher, wahrscheinlich auch im Durchschnitt höher, hat wenig Wohneigentum. Also auch da muss man genau hinschauen. Also vorhin habe ich gesagt, man muss gewissermaßen zum Vermögen auch die sozialen Ansprüche dazu zählen und die kann man sogar kapitalisieren und das in Geld ausdrücken. Beim Wohnen kommt dazu, dass wir doch über die letzten 20, 30 Jahre ein sehr mieterfreundliches Mietrecht bekommen haben und auch wenn das weniger geworden ist, sozialen Wohnungsbau mit entsprechend günstigen Mieten, wo die Mieterinnen und Mieter ein Leben lang in ihrer Wohnung bleiben können und eine Miete zahlen, die durchaus überschaubar ist und die nicht sozusagen den üblichen Marktentwicklungen unterliegt, wie das zum Beispiel eben für ein Ballungszentrum wie Frankfurt-Rhein-Main leider im völlig freien Markt inzwischen gilt. Also das Mietrecht und auch die Mietpreisgestaltung für einen großen Teil der Mieter ist auch im internationalen Vergleich in Deutschland durchaus mieterfreundlich, sodass auch manche Menschen, die in einer schönen Drei-Zimmer-Wohnung leben und vielleicht ein älteres Paar und die Kinder sind nicht mehr im eigenen Haushalt, sehr froh sind, dass sie dort wohnen bleiben können und mit wenigen 100 Euro Miete im Monat auch von ihrer Altersversorgung nicht allzu viel abgeben müssen. Also alles ist relativ, aber ja, es ist richtig, mehr Wohneigentum wäre gut, weil Wohneigentum im Alter eindeutig auch entlastet.
Jetzt gibt es ja verschiedene Modelle, schauen wir mal bei der Rente noch mal ein bisschen in die Zukunft, das zu reformieren. Die Aktienrente ist eines, nach schwedischem Vorbild, das wird heute häufig aus den liberalen Kreisen genannt. Andere sagen, da muss einfach mehr staatliches Geld hineingegeben werden, also nicht nur diese versicherungsfremden Leistungen, sondern auch ein gewisser Ausgleich für die Demografie. Andere fordern sogar ein bedingungsloses Grundeinkommen, also egal wie alt, da gibt es dann halt einen Festbetrag für jeden Einwohner und jeder kann sich entwickeln, wie er will, aber dieser Festbetrag wird dann auch nicht durch eine Rente abgestützt, sondern der bleibt dann auch im Alter. Was würden Sie oder welche Vorschläge haben Sie oder was ist aus Ihrem Kreis so bekannt?
Ja, also die erste Säule, die gesetzliche Rente im Umlageverfahren, das heißt, die Beitragszahler zahlen heute ein und die Rentnerinnen und Rentner bekommen heute aus demselben Topf ihre Rente. Diese gesetzliche Rente ist nach wie vor leistungsfähig. Sie muss nur der demografischen Entwicklung angepasst werden. Das heißt, wir müssen alle länger arbeiten. Wer länger arbeiten kann, muss auch länger arbeiten, wenn er seinen Lebensstandard halten will. Das für die erste Säule. Die erste Säule allein ist als Grundsicherung meines Erachtens immer noch gut. Ob man das dann mit einer Aktienrente ausstattet, da zögere ich, obwohl ich, wie Sie wissen, Mitglied der FDP bin und ansonsten viele Sympathien für FDP-Modelle habe. Bei der Aktienrente bin ich in der ersten Säule skeptisch. In der zweiten Säule, betriebliche Altersversorgung, da muss deutlich mehr getan werden. Und das ist einerseits ein Thema für den Gesetzgeber, der hat aber schon einiges gemacht. Betriebsrentenstärkungsgesetz, sage ich jetzt mal, für die Eingeweihten. Aber da sind vor allen Dingen auch die Tarifpartner gefordert. Also Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmergewerkschaften, die müssen die Möglichkeiten, die es im Gesetz gibt, verstärkt nutzen, damit eben die betriebliche Altersrente zum Normalfall wird und nicht zur Ausnahme. Und das gilt dann eben auch für Klein- und Mittelbetriebe. Die dritte Säule, die private Altersvorsorge, da ist es sicherlich sinnvoll, dass wir von dem Wildwuchs, sage ich mal, der Riester-Rente und so weiter ein Stück weit wegkommen durch einfache Modelle, die dem Einzelnen und der Einzelnen auf den ersten Blick zeigen, dass es sich lohnt. Und da ist in jedem Fall eine starke Aktienbasierung sinnvoll, weil auf längere Sicht alles, was in Aktien investiert wird, also in börsengehandelte Indexfonds zum Beispiel, immer mehr Ertrag bringt als die sogenannten defensiven Anlagen, also Anleihen und festverzinsliche Wertpapiere und so weiter. Da kann man einfach keine dritte Säule aufbauen, die sich dann tatsächlich rechnet. Also wenn man die drei Säulen sozusagen jede in sich betrachtet, aber dann auch alle drei zusammen, bin ich gar nicht skeptisch, dass die Alterssicherung weiterentwickelt werden kann, ohne dass eben nur die Rentner belastet werden oder umgekehrt nur die Beitragszahler belastet werden.
Ihr hört im Politopia-Magazin das Interview mit Florian Gerster hier auf Radio X.
Eine zusätzliche Kapitaldeckung der Umlagerente ist dann nicht sinnvoll, oder wäre es vielleicht gut, wenn das, also viele Leute haben einfach Berührungsängste, glaube ich, mit Aktien. Zumal, ja, manchmal reicht das Geld ja vielleicht gerade mal so für den Monat und am Ende des Monats sieht es dann schon sehr mau aus. Jemand dann zu sagen, prima, dann kauf doch noch ein paar Aktien für deine Altersvorsorge und kümmere dich auch darum, ist dann ja auch, glaube ich, ein bisschen schon eine schwierige Aufgabe. Viele Leute geben ja nicht mal ihre Einkommensteuererklärung ab, obwohl sie Geld zurückbekommen würden. Wäre da nicht dann vielleicht der Staat gefordert zu sagen, okay, prima, diese Säule der kapitalgedeckten Finanzierung übernehmen wir auch, oder wir bieten Modelle an, dass Leute sich da quasi wie in einen Fonds einbringen können, sagen, prima, dann möchte ich das vielleicht von staatlichen Fonds, der Garantien hat, dann auch verwalten lassen.
Ja, das Problem im Vergleich mit dem schwedischen Modell oder dem norwegischen Modell zum Beispiel ist, dass man ein Rentensystem, das in Deutschland ja inzwischen seit 140 Jahren, seit Bismarck, besteht und sich alles in allem ja auch bewährt hat. Im Übrigen gerade auch in Krisenzeiten, im Krieg und nach dem Krieg. Was hätten wir denn gemacht nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn wir ein rein kapitalgedecktes Alterssicherungssystem hatten? Und wenn man genauer hinschaut, gibt es spannende Auseinandersetzungen der 50er Jahre. Da hat sich Ludwig Erhard zum Beispiel gegen die dynamische Rente verwandt. Und Adenauer hat sie dann mit der Union und natürlich auch mit Unterstützung der Gewerkschaften und der SPD durchgesetzt. Also im Grunde genommen ist die deutsche Rente, die es seit 140 Jahren gibt, die Sozialrente, als System leistungsfähig. Und man kann an den Stellschrauben in vernünftiger Weise drehen. Und die Stellschrauben sind eben Beitragshöhe, Rentenbezugsdauer, Rentenhöhe, Staatszuschuss. Mehr gibt es nicht. Und diese Stellschrauben, die kann man vernünftig bewegen. Kapitaldeckung zusätzlich würde bedeuten, in die erste Säule wohlgemerkt, dass wir dort etwas wegnehmen müssen. Das muss ja dann auch irgend aus einem Bundeshaushalt finanziert werden. Und wir haben gerade jetzt in diesen Wochen 100 Milliarden zusätzlich für die Bundeswehr aufgesetzt für die nächsten Jahre und. Und wir werden Wohlstandsverluste haben durch die Krisenentwicklung nicht nur in der Ukraine, sondern auch im Verhältnis zu China. Mit anderen Worten, ich bin skeptisch, obwohl die FDP gute Gründe hat für ihre Aktienrente in der ersten Säule der Alterssicherung. Ich bin skeptisch, dass man die erste Säule zusätzlich belasten kann. Aber ich bin sehr dafür, dass man in der zweiten und dritten Säule, also in der Betriebsrente und in der privaten Alterssicherung, dass man dort für Jahrzehnte Ansparung auch ganz stark Aktienfonds und ähnliche dynamische Instrumente begünstigt und natürlich auch die Risiken einschränkt, damit da wirklich Ertrag generiert werden kann.
Was geben Sie denn den Gewerkschaften mit? Also von Gewerkschaftsseite höre ich häufig Lohnerhöhungen, höre ich häufig Angleichungen von Bezahlungen in gewissen Berufsgruppen, von Steigerungen oder Stützung der Betriebsrente habe ich, glaube ich, noch nie gehört.
Das ist leider nicht flächendeckend, aber doch zum Teil sehr richtig, was Sie sagen. Ich bin seit Jahren damit auch beschäftigt, eben für eine große deutsche Versicherung Gespräche zu organisieren und Veranstaltungen mit Arbeitgebern und mit Gewerkschaften über tarifvertragliche Lösungen. Und ich kann dazu nur sagen, das Umdenken ist spürbar, aber es dauert. Das Umdenken ist spürbar. Wir haben im Betriebsrentenstärkungsgesetz zum Beispiel einen Rahmen, der es erlaubt, in Aktien, ganz stark in Aktien für die betriebliche Altersvorsorge zu investieren, wenn beide Seiten, also Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite, sprich Gewerkschaften, sich darauf verständigen, dass man keine Beitragsgarantien mehr geben muss. Das ist ja das Problem. Wenn Sie auf die absolut sichere Seite gehen, dann haben Sie keinen Ertrag. Es muss also ein gewisses Risiko akzeptiert werden, ein gewisses Schwanken zum Beispiel von Aktienkursen. Und das spielt dann keine Rolle, wenn man auf Jahrzehnte das anlegt. Wer also mit 20 anfängt und sich Indexfonds kauft, also ganze Aktien, Indexfonds, die den DAX abbilden oder die internationale Indikatoren abbilden und damit streuen, dann hat man spätestens nach 10 bis 15 Jahren und selbst wenn es zwischendurch Krisen gegeben hat, immer deutlich mehr, als wenn man eben in sichere Anlagen gegangen ist, die verschwindend wenig Rendite bieten. Das ist leider so. Und jetzt, wo die Inflation so stark steigt, ist es natürlich umso stärker, dass man mit festverzinslichen Papieren nicht mal die Inflation abbilden kann.
Das ist richtig. Ich meinte jetzt aber auch auf die Betriebsrente. Gibt es da irgendwelche Hindernisse, wo, ich meine, so ein Betrieb könnte ja auch sagen, okay, prima, wir geben unsere Rentenbeiträge, die wir für die Betriebsrente geben, bilden wir auch in einem Fonds ab, der halt stärker von der Wirtschaftsleistung abhängt, also aktienbasiert oder sonst was ist. Gibt es da gesetzliche Regeln, die sagen, nein, nein, da dürft ihr nur in ganz sichere Anlagen, die kaum Rendite zeigen oder vielleicht so Bundesanleihen oder was weiß ich, wo es quasi sogar negative Zinsen gibt?
Also das Betriebsrentenstärkungsgesetz, das nun seit einigen Jahren gilt, hat einen absolut geeigneten Rahmen für solche renditeträchtigen Anlagen. Aber die Voraussetzung ist tarifvertragliche Regelungen. Mhm. Und wir nähern uns einer Situation, und in einigen Branchen sind wir schon deutlich weiter, die eben tatsächlich flächendeckende Modelle anbietet und zumindest ab Mittelstand aufwärts zu Großunternehmen umsetzt. Ein Beispiel ist die Metallrente. Und die sogenannte Metallrente, also betriebliche Altersvorsorge, sie nennt sich dann eben Metallrente im Bereich Metall und Elektro, und das ist ja nun ein ganz wichtiger Industriebereich, die wird gemeinsam verwaltet von Arbeitgebervertretern und Gewerkschaftern.
Also Betriebsräten?
Und Betriebsräten, okay. Oder auch Gewerkschaftsfunktionären, mhm, der IG Metall. Und die sind sich absolut einig über ihre Anlagestrategie. Und Ähnliches gilt für das Chemieversorgungswerk, wo die IG Chemie zusammen mit dem Arbeitgeberverband der Chemie ebenfalls gemeinsam verwaltet. Also das sind funktionierende Modelle. Und ich hoffe, dass eben diese Modelle sich immer mehr durchsetzen, auch in anderen Branchen und auch da, wo es besonders notwendig wäre, nämlich wo Kleinverdiener eben keine betriebliche Altersvorsorge haben, obwohl zum Beispiel das Betriebsrentenstärkungsgesetz Zulagen vorsieht für Kleinverdiener. Ich hoffe, Herr Sinning, dass der Bedarf an Fachkräften auch da auslöst, dass man eben auch Kleinverdienern etwas anbieten muss, damit sie in eine bestimmte Restaurantkette kommen oder in einen anderen Bereich, wo vielleicht nicht 20 und mehr Euro in der Stunde gezahlt werden können, aber eben durchaus auch für geringere Löhne etwas angeboten wird, damit im Alter nicht nur die Rente den Lebensstandard sichern, die Sozialrente den Lebensstandard sichern muss.
Ehrlich gesagt, ich habe von diesen Themen noch nie gehört, obwohl ich die ganze Zeit arbeite. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir dieses Gespräch hier führen, weil das ist ja auch ein Punkt. Sie sagen, das ist ja ein Angebotsmarkt. Also Leute können sich aussuchen, bei welchen Firmen sie arbeiten. Und die Arbeitgeber müssen sich anstrengen, Leute zu finden, das auch mal herauszukehren. Auch vielleicht mal die Gewerkschaften oder den Betriebsrat zu fragen in der eigenen Firma. Wie ist denn das? Also wonach wird denn da meine Betriebsrente eigentlich so aufgestellt? Ein wichtiges Thema eigentlich, das mal auch zu beleuchten, auch selber für sich selber zu hinterfragen, wie sieht dieser Mechanismus eigentlich bei mir selber individuell in meiner Firma oder in meinem Beschäftigungsverhältnis aus? Oder wechsle ich vielleicht von einer Firma, wo ich jetzt einen Mindestjob, Minijob mit einem Mindestlohn oder vielleicht ein paar Aufschlägen bekomme, zu einer Firma, die eine bessere Sozialausstattung bietet?
Ja. Und da, Herr Sinning, sind wir auch erfreulicherweise auf, wie ich finde, auf einem guten Weg, denn der Bundesgesetzgeber sieht vor und hat auch schon längst die Voraussetzungen geschaffen, ein Rentencockpit einzurichten, so nennt sich das, aber offiziell heißt es natürlich anders, damit in wenigen Jahren der normale Arbeitnehmer, die normale Arbeitnehmerin nicht nur von der gesetzlichen Rentenversicherung mitgeteilt bekommt. Sie kennen diese Schreiben von der DRV, Deutsche Rentenversicherung. Sie können im Falle der Altersrente nach der jetzigen Beitragsentwicklung und so weiter mit einer Rente in Höhe von XY rechnen. Das gibt es ja heute schon. Aber es gibt es nicht sozusagen über mehrere Säulen zusammen. Und das soll zusammengelegt werden, also eine Rentenauskunft, die einem, sagen wir, 30-Jährigen oder 40-Jährigen wirklich einigermaßen treffsicher sagt, wenn sie bis zur Altersgrenze beschäftigt bleiben und Beitragszahler bleiben, dann haben sie Anspruch auf eine Alterssicherung. Erstens aus der Sozialrente, zweitens aus der betrieblichen Altersvorsorge ihrer Branche, ihres Unternehmens, drittens aus ihrer privaten Vorsorge, und das ergibt zusammen einen Betrag in heutigen Geldwerten von XY, sodass auch ein 30-, 40-Jähriger sich überlegen kann, ja, da sollte ich vielleicht noch ein bisschen was zusätzlich sparen, damit es nicht zu knapp wird.
Das ist vollkommen korrekt, genau. Weil den Überblick hat man eigentlich, wenn man sich ihn nicht wirklich selber in mühsamer Kleinarbeit sucht, im Regelfall gar nicht. Da ist die Datenlage doch relativ mau. Was mir auch auffällt, wir haben, was weiß ich, Generation meiner Großeltern oder so, die haben irgendwann in einem eigenen Gebäude, Wohnhaus, Wohnung oder was auch immer gewohnt, konnten da relativ drauf setzen, dass sich da jetzt keine größeren Preissteigerungen ergeben und so weiter. Also das Haus blieb halt so. Irgendwann muss mal die Heizung renoviert werden, aber das ging. Oder das Dach repariert. Heutzutage kommen aber Preissteigerungen darauf, wie zum Beispiel Wärmeverbesserungen, also Energiedämmungsmaßnahmen. Das kostet ja wahnsinnig viel Geld. In einigen Bundesländern war es die Reparatur der Kanalleitungen, die dann auch plötzlich mit 30.000, 40.000 mal eben zu Buche schlagen kann, etc. Das sind ja für ältere Leute oder gerade Leute im Rentenbezug Größen, die entweder, wenn sie das nicht hinterlegt haben, wirklich ein Problem darstellen, weil Menschen in dem Alter ab 60 kriegen ja auch kaum einen Kredit. Insbesondere nicht, wenn er halt nicht gedeckt ist mit irgendeinem Investment wie einem Gebäude oder ähnliches, sondern halt als Ausgabe zum Bauen eines Kanals oder sowas gedacht ist. Ich glaube, die Politik nimmt da auch ein bisschen wenig drauf Rücksicht. Das ist ja auch dann ein Teil aktiver Alterspolitik, Rentenpolitik, wenn man sagt, man muss solche Bedingungen einhalten, aber man achtet bei irgendwelchen Subventionen dann nur auf Leute, die geringeres Einkommen haben. Da gibt es, glaube ich, auch eine gewisse Schere, weil viele Leute, die in Rentenbezug sind, haben sowas ja nicht auf dem Zettel und sagen, prima, da muss ich nochmal 30.000, 40.000 Euro zurücklegen für was weiß ich, wenn da irgendwas kommt. Ist das nicht ein Teil aktiver Sozialpolitik, sowas auch zu berücksichtigen?
Ja, also die Vielfalt der Lebenssituationen ist natürlich immer eine Herausforderung, die man nicht mit sehr einfachen, holzschnittartigen Maßnahmen abdecken kann. Also zum Beispiel Wohneigentum als Alterssicherung. Das ist in einem Ballungsgebiet ein völlig anderes Thema, als wenn Sie in ein echtes Problemgebiet gehen. Also in meinem Heimatland Rheinland-Pfalz, in dem ich lange politisch tätig war, da gibt es zum Beispiel eine Stadt wie Pirmasens, die im Vergleich zu Frankfurt eben ein Vielfaches an Sozialhilfeempfängern und arbeitslosen Menschen hat, weil dort die Schuhindustrie vor Jahrzehnten eingebrochen ist, die die Menschen ernährt hat in einer Stadt von 60.000, 70.000 Einwohnern. Und wenn da jemand Eigentum hat, dann ist das nicht viel wert. Das klingt hart, aber das ist so. Und wenn jemand zum Beispiel in der Innenstadt Ladenflächen vermieten will, der kriegt kaum noch Mieter für solche Ladenflächen, weil eben durch die Veränderung des Kaufverhaltens und. Auch da sich die Verhältnisse und Bedürfnisse deutlich verändern. Also wenn man sagt, die Politik muss die Lebenswirklichkeit berücksichtigen, dann stimmt das natürlich. Aber die Lebenswirklichkeit ist eben auch enorm vielfältig. Und es setzen sich dann im Zweifelsfall die durch, die Schichten, die Gruppen, die Interessenverbände, die eine deutliche politische Macht entfalten und deren Bedürfnisse werden dann möglicherweise berücksichtigt, aber nicht alle anderen Bedürfnisse auch. Also man kann in solchen Fällen nur dazu raten, dass eben Menschen nicht sich über die Politik generell beklagen und sich zurückziehen aus dem öffentlichen Leben, sondern die Interessen müssen durchgesetzt werden. Das gilt auch für das Verhältnis von Jung und Alt. Ich war ein Jahrzehnt Sozialminister in Rheinland-Pfalz. Ich bin seit langem der Überzeugung, dass wir sehr viel Sensibilität haben gegenüber Armut im Alter, dass wir aber nicht genauso sensibel sind, wenn es darum geht, dass die jungen Leute das alles bezahlen müssen, was wir den Älteren durchaus gönnen wollen. Also mit anderen Worten, auch da gibt es sowas wie eine Gerechtigkeitsdebatte, wie nachhaltig ist die Sozialpolitik, wenn sie in erster Linie die Rentner und Rentnerinnen vor Augen hat, aber nicht auch die Jahrgänge, die schwächer werden und die diese Leistungen für sich im Alter mit großen Fragezeichen versehen.
Das ist richtig, ja.
Ganz herzlichen Dank für das Interview, Herr Dr. Gerster.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Hat mir auch Spaß gemacht.
Das war das Politopia-Magazin. Heute im Interview Florian Gerster, Redakteur im Studio Thorsten Sinning. Mehrere Informationen, die es auch schriftlich gibt zu dieser Sendung, im politopiamagazin.de. Ihr könnt da auch über das Kontaktformular mit uns in Kontakt treten. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Bis nächsten Mittwoch.